Hallo, ich bin Florian. Ich muss das jetzt schnell machen, weil der Marco auf der anderen Seite, der will eine Frage gestellt kriegen. Ich bin also Florian. Ich mache immer noch den Echte Papas Podcast sehr gerne, wie man sieht. Und
auf der anderen Seite oder an der anderen Leitung, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, an der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Gemeinsam sind wir die echten Papas. Ich mache es jetzt mal ganz schnell. Und ich will aber noch einmal ganz kurz klären, so von wegen so, wie man hier sieht, weil die Leute, die unseren Podcast nicht sehen, sondern hören, wissen nicht, dass du gerade auf deinen Hoodie gezeigt hast, der genauso aussieht wie mein Hoodie. Wir haben nämlich seit kurzem echte Papas gebrandete Hoodies an. Im himmlischen Himmelblau. Und
du öfters mehr als ich.
Ja, aber du wirst es jetzt auch echt regelmäßig tragen, schätze ich mal. Genau, und damit wäre das auch geklärt. Und jetzt müsstest du mir nur noch eine Frage stellen.
Genau, weil wir ja immer mit einer Frage starten, also überwiegend zu 99,9%. Auch heute keine Ausnahme. Marco, wie sieht's denn hier bei dir so aus? Bist du Krimi-Gucker? Guckst du gerne Tatort? Guckst du gerne Soko, Polizeiruf? Soko. Also wirklich so diese, die nicht die Privatfernsehen, sondern öffentlich-rechtliche.
Okay, also Tatort habe ich viele, viele Jahre geguckt, davon sind wir etwas ab. Mit Soko bin ich aufgewachsen. Also als ich Kind war in den 80ern, gab es ja nur eine Soko-Serie und inzwischen gibt es ja ganz viele Ableger.
Soko. Ja, so wie Tatort.
Ja, aber früher hieß sie nur Soko und dann gab es Soko, weiß nicht, Soko Leipzig, Soko Wismar.
Ach
Soko.
Doch, du hast recht, ich erinnere mich. Ja, selbst ja. Wir haben das im Ostfernsehen, haben wir ja hin und wieder Westfernsehen. Ja, stimmt, Soko, da erinnere ich mich.
Jetzt genau, aber tatsächlich kriegt's. Tatort gucke ich tatsächlich nicht mehr, seitdem ich Kinder habe, glaube ich, so ein bisschen. Naja, egal.
Ja, so macht's ja total. Darum soll es ja auch nicht gehen.
Wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen, ja? Soll ich das genau, Stöckchen mal werfen?
Ja, warte, ich bereite dir den Weg zum Stockwerfen. Der, wir sprechen über Soko, das ist jetzt natürlich auch kein Zufall, vor allen Dingen eben, weil Soko Leipzig oder Soko Wismar, Soko Berlin, aber Soko Wismar ist da ja unser großes Ding, denn da spielt ja der Lars Pöllmann, und nicht spielt er, also du merkst, das Stöckchen war nicht sehr gut vorbereitet. Dominik Böhr spielt den Lars Pöllmann, den kinderlosen Polizisten.
Man denkt so, er wäre kinderlos, weil es natürlich in 45 Minuten Soko nicht um Familienprobleme des Polizisten gehen kann, sondern natürlich immer, wer ist tot und wer hat's getan.
Ja, ja genau.
Aber er spielt halt nur die Rolle des Lars Pöllmann und dahinter steht, wie gesagt, der Schauspieler Dominik Böhr, der sehr viel zum Thema Familie erzählen kann, weil er selbst einen Sohn hat, von dessen Mutter er sich getrennt hat, als der Sohn klein war. Dann war er eine Zeit lang alleinerziehend, getrennt erziehend. Jetzt ist sein Sohn 15. Inzwischen ist er Patchwork-Papa. Also der hat die ganze Range von Familienmodellen eigentlich einmal durchgespielt. Als Schauspieler natürlich nicht unmöglich.
Ja. Also kinderlos über alle möglichen Familien. Finde ich sehr beeindruckend.
So, ich hoffe, wir haben noch nicht alle Hörer und Hörerinnen verloren mit diesem Intro, weil es wäre schade, weil der Dominik wirklich ein exzellenter Gesprächspartner ist, der viel erzählen kann, nicht nur zur Soko, sondern halt auch zum Papa-Sein in seinen vielen Facetten, Variationen und Modellen. Und deshalb würde ich sagen, holen wir einfach mal den Dominik dazu. Ja, hallo Dominik, schön, dass du da bist bei den echten Papas. Herzlich willkommen. Ja.
Hallo Dominik.
Danke für die Einladung, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen oder Mahlzeit oder wann immer man uns hört. Auf jeden Fall freuen wir uns total, dass du da bist. Die meisten hören ja diesen Podcast und sehen ihn nicht, aber alle, die dich sehen, die wissen sofort, der Dominik aus der Soko Wismar. Da spielst du ja schon seit ganz langer Zeit den Polizisten Lars Pöllmann. Ich glaube seit 2007 mit kleinen Unterbrechungen, oder?
Ja, sind jetzt fast 20 Jahre. Zwischendurch war ich mal für 2 Jährchen draußen für was anderes. Ja, aber das ist schon, also ich bin jetzt mehr oder weniger erwachsen geworden mit dieser Serie. Und und um zum Thema zu kommen, als ich da angefangen habe, war vielleicht Kinder zu haben mal eine fixe Idee, wo ich mir noch nicht so sicher war, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Und jetzt ist es soweit, dass der vielleicht bald sein Abitur macht und dann irgendwann auszieht. Also das ist schon ein wahnsinniger Zeitraum gewesen,
ja, Besuch Wismar. Dein Sohn ist jetzt 15, glaube ich. Ja. Ne? Das heißt, als du mit der Serie angefangen hast, wie du schon sagst, war an Kinder noch gar nicht zu denken. Interessanterweise, du hast dich total weiterentwickelt und hast auch einen Sohn gekriegt. In der Serie spielt aber irgendwie Familie, jedenfalls jetzt, was die Polizisten angeht, keine große Rolle. Findest du das eigentlich schade, dass deine Rolle da so, ich sag mal, ein bisschen eindimensional ist? Weil manchmal ist es ja auch ganz interessant zu wissen, was macht eigentlich so ein Kommissar nach Dienstschluss, oder? Wünschst du dir manchmal da mehr Familie in deiner Rolle als Lars Kühlmann?
Klar, also das ist, Schauspielerherz möchte genau solche Sachen natürlich spielen, ne? Was natürlich viel interessanter ist, als immer wieder zu fragen, wo waren Sie letzten Donnerstag zwischen 11 und 12?
Das fragen seine Kinder ja auch.
Stimmt. Ja, stimmt. Ach Gott, das kommt jetzt auf mich zu. Ja, auf jeden Fall hat meine Rolle Lars Kühlmann hat sogar Kinder. Der hat Zwillinge. Und ich erinnere mich dunkel, sie heißen, glaube ich, Anna und Lukas. Sie kommen alle 4-5 Jahre mal am Rande vor. Und mir wurde aber von der Produktion schon mitgeteilt, dass sie darauf einfach keinen Fokus legen können.
Ja. Ach, guck mal, da habe ich tatsächlich die falschen Folgen geschaut. Wenn ich jetzt wirklich 20 Jahre lang durchgeschaut hätte, hätte ich das natürlich gewusst.
Ja, da muss man auch Glück haben, eine Folge zu erwischen, wo es mal um die Kinder von Lars Kühlmann geht. Also, es ist in der Tat so, dass wir haben diese 42,5 Minuten, glaube ich, für eine Folge. Und dann brauchen wir natürlich den Mord, brauchen die Fehlspur, den Verdächtigen, die Verhöre und natürlich die Auflösung. Und und für schöne Familiengeschichten bleibt da leider keine Zeit. Also ich bedauere das natürlich sehr und spiele auch total gerne mit Kindern, wenn wir Kinder am Set haben. Und das haben wir tatsächlich regelmäßig. Und es ist auch so, dass man mir das gerne zutraut und sagt, hier, guck mal, das kann doch Lars machen. Also meine Rolle daneben, ne? Und ich mag das total gern, weil ich glaube schon immer, dass ich da schnell eine Verbindung herstellen kann und dass diese Szenen auch oft sehr besonders werden, weil sie eben so unberechenbar sind und weil es eben noch nicht so mit so viel Erfahrung daherkommt. Und das ist manchmal ganz besonders schön und überraschend.
Aber unabhängig davon irgendwie, wenn man jetzt ein bisschen mehr Familie bei deiner Rolle hätte, da würde es auch schon mal ein paar Reibereien geben, oder? Weil jetzt als Polizist hat man ja ähnlich wie als Schauspieler oftmals ungeregelte Arbeitszeiten, man muss Überstunden machen, man muss vielleicht spontan zu einem Einsatz. Also das ist jetzt schon, wäre schon eine Herausforderung als Vater, ne?
Ja, klar, aber das sind natürlich auch dann diese schönen Szenen. Und das ist das auch immer der Moment, wenn die Familie von Lars Kühlmann mal vorkommt, wenn irgendwas überhaupt nicht hinhaut, wenn der Sohn mal irgendwie zu lange unterwegs war oder wenn es irgendwie Stress mit der Mutter gab, seiner Ex-Frau, und also diese Geschichten so ein bisschen aus dem Leben gegriffen, eben gerade diese Reibereien sind dann natürlich spannend. Ne? Also es wird keine Szene geben, wie Lars mit seinen Kindern am Abendbrottisch sitzt und die gemütlich essen 5 Minuten lang und sich von ihrem Tag erzählen. Klar, es ist natürlich immer gerade der Konflikt, der dann interessiert.
Also wir haben ja jetzt festgestellt, dein Sohn, du hast dich von der Mutter getrennt, da war der Sohn 3, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Wie war der Einschnitt denn so für dich? Weil das war ja im Grunde genommen halt, da warst du ja schon lange Lars Kühlmann. Hat das Lars Kühlmann dann geregelt oder hast du das geregelt?
Was jetzt genau?
Also das Trennen, das Verarbeiten der Trennung war jetzt ein großer Bogen, glaube ich. Also ein Story-Twist, den man wahrscheinlich, den jeder Zuschauer hätte abgeschaltet. Aber nein, also grundsätzlich, ihr habt euch getrennt, da war er ja. 3. Wie war das für dich?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es ist natürlich immer so ein Traum, der dann zerbricht, ne? Und ich bin tatsächlich, ja, möchte sagen, so als Kind der 80er, vielleicht mit dieser romantischen Vorstellung der Bill Cosby Show, kann man das jetzt auch sagen, ich glaube ja, aufgewachsen, wo die Familie immer wieder zusammenkommt und ein Familienrat und alle haben sich trotz Konflikten dann gern, und das geht immer so weiter bis ans Lebensende. Also diese Familie, das war natürlich immer mein Traum, aber weil man dann irgendwann feststellt, dass das einfach so nicht funktioniert. Da braucht man erstmal den Mut, so ehrlich zu sein, das anzuerkennen. Das ist immer, alle, die sich getrennt haben und vor allen Dingen mit Kindern getrennt haben, wissen, dass das dann ganz besonders folgenreicher Schritt ist. Und ja, und dann musste ich das natürlich einmal für mich verarbeiten. Und zugegeben waren auch die Arbeitstage zu dieser Zeit nicht so ganz einfach. Also ich habe das natürlich immer mit mir getragen. Und vor allen Dingen die Zeit darauf, als wir dann eine Weile ganz alleine waren, mein Sohn und ich, das war schon ein anderes zur Arbeit gehen. Also mit dieser typischen Angst, kann ich schnell genug wieder zu Hause sein? Kriege ich immer alles mit, was passiert, weil es ist kein anderer da? Also das plötzlich zu wissen, da ist niemand, der das irgendwie abfängt, das war schon wahnsinnig intensiv. Ich meine, ich habe auch echt mehr Haare verloren zu der Zeit und habe extrem wenig geschlafen. Also das waren intensive Jahre, ja.
Und in diesen letzten Jahren dann, also als du bist ja dann im Grunde genommen alleinerziehend.
Ja, es war bei uns ein bisschen chaotisch, das kann man, glaube ich, in zwei Sätzen schwer erklären, aber wir haben uns getrennt. Und dann gab es eine Zeit, wo die Mutter meines Sohnes ins Ausland gegangen ist und ich mit unserem Sohn dann alleine hier war. Und das war natürlich auch eine sehr aufregende Zeit, weil das war dann auch Schulanfang. Und klar, ich hatte die Soko und da waren wir dann zu zweit. Und ja, und da gab es eben nichts mehr. Da gab es also die Arbeit und mein Freundeskreis war auch wirklich nur der, den ich da auf der Arbeit um mich hatte. Und dann möglichst schnell, manchmal so ein bisschen panisch, zum Abendessen nach Hause. Und dann haben wir eben ja die Zeit miteinander verbracht, bis ich ins Bett gefallen bin. Und so ging das dann tatsächlich eine ganze Zeit lang.
Ja, was ich fragen wollte, war eigentlich, und der Lars, war der dann immer bei dir dabei? Also hat der auch manchmal so ein Stück weit die Erziehung übernommen?
Ja.
Konntest du ihn trennen in der Zeit?
Ja, das konnte ich schon. Also der ist mir schon sehr ähnlich, der Lars. Ich glaube, das passiert automatisch, wenn man eine Rolle so lange macht. Das habe ich mir auch ein bisschen abgeguckt von meinem Kollegen, dem Udo Kroschwald. Der spielt da unseren Chef in der Serie und der ist auch ein paar Jährchen älter als ich. Und der hat mir irgendwann gesagt, pass auf, bevor du anfängst, dir irgendwelche schrägen Angewohnheiten für diese Rolle zu geben, denk dran, du machst das so oft. Und wenn du Glück hast, so lange, lass viel von dir in dieser Rolle. Das macht es dann auch glaubwürdiger. Und dann habe ich mal gelesen, dass viele das machen. Ich habe mal ein Interview mit Dustin Hoffman gesehen und der hat gesagt, das ist eigentlich 90% er. Das ist sehr lustig. Da haben irgendwann mal seine Eltern auch gesagt, dass sie sich seine Filme gar nicht mehr angucken, weil die sagen dann bei jeder Szene, hier, das bist doch du. Und dann dachte ich, dann kann ich mir das auch erlauben. Also man nimmt grundsätzlich viel von sich und das habe ich damals natürlich auch so entschieden. Mhm.
Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das eine totale Herausforderung als Schauspieler, wenn man gerade vor so einem privaten Umbruch steht, also Trennung, man hat viel im Kopf, man kann eigentlich gar nicht abschalten, aber in der Rolle musst du ja weiterhin 100% diese Rolle sein. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt so einen Schreibtischjob habe, wenn ich da mal irgendwie ein Formular schlecht ausfülle, ja. Was soll's, ne? Aber hast du einen Tipp auch für unsere Hörer und Hörerinnen, wie man da vielleicht auch fokussiert bleibt, auch wenn man eigentlich den Kopf voll hat mit ganz anderen Sachen? Wie hast du das damals gemacht?
Also es ist schon so, wie du sagst, ne? So einen richtig schlechten Tag darf man sich da eigentlich nicht erlauben. Also das Schicksal teilen natürlich viele, also die allermeisten überhaupt nicht, die arbeiten gehen, können sich kein oder wenig schlechte Tage erlauben. Aber es war natürlich jeden Tag, also so ein Drehtag ist jeden Tag mit Prüfungssituation. Ja, und du hast diese ganzen Texte, Manuskripte, die da vor dir liegen, auswendig gelernt, die Nacht vorher. Ich habe das dann immer in der Nacht gemacht. Und es ist dann so, man muss sich wirklich von allem, ich war dann auch nicht erreichbar. Ich entschuldige mich jetzt noch bei vielen Freunden, für die ich dann einfach von der Bildfläche verschwunden war eine Zeit lang. Also ich wusste ganz genau, wenn ich diesen Job behalten will und gut machen möchte, dann muss das sitzen, dann muss es trotzdem gut sein. Und das heißt auch Social Media, was ja oft eine höllische Ablenkung ist. Also das ist ja ein Zeitfresser ohne Ende. Das musste ich dann echt alles eine Zeit lang einstellen. Und ich habe mich echt sonst so totgestellt. Und wenn mein Sohn im Bett war, um 9 oder 10, bin ich dann immer mit meinen Texten in den Sportraum. Das habe ich da ganz schnell alles nach Hause verlegt, weil ich wusste, ich kann ja nicht irgendwie abends noch ins Fitnessstudio gehen, ne, oder überhaupt irgendwo hingehen. Das heißt, ich habe dann die Texte dann da ausgelegt und habe dann, als mein Sohn schlief, das war für den auch ganz, ganz gut, da war das Licht im Flur an. Er hat geschlafen in seinem Zimmer. Ich bin eine Tür weiter im Sportraum. Ich durfte sogar ein bisschen laut sein. Das fand er auch ganz gut. Dann hat er gehört, ich bin nur da und es ist, ne. Und hab dann da meine Texte dann vor mich her gebrabbelt und dabei Sport gemacht. Und ja, und ansonsten gab es da irgendwie nichts anderes. Mhm. Aber das hat geklappt und das hat ihn und mich natürlich extrem zusammengeschweißt.
Mhm. Das glaube ich.
Du hast ja gesagt, eine Zeit lang war die Mutter ja auch gar nicht da, war sie im Ausland. Ja. Es war dein erstes Kind, du hattest als Vater ja auch keine Erfahrung, sage ich mal. Man konnte ja nicht sagen, so ja, bei Kind 1, 2 und 3 habe ich so gemacht, so mache ich jetzt bei Kind 4 auch. Hast du in dieser Zeit oftmals so an deinen eigenen Vater gedacht? Hast du dir viel von ihm abgeschaut oder hast du bewusst vielleicht es ganz anders gemacht? Weil das ist ja sozusagen das einzige Vorbild, was du hattest, ne?
Ja, also es ist so, das muss ich dazu sagen, ich hatte unglaubliches Glück mit der Familie, in der ich auch gewachsen bin. Also ich, das ist das klassische Mutter, Vater, Schwester und ich. Also wir waren dann zu viert und das war wirklich, ja, und wenn ich zurückblicke, klingt es fast schon kitschig, wie toll das war, wenn ich so zurückblicke und wie harmonisch und gerade dieses Zusammensein, dieses Abends, wir haben immer gemeinsam gegessen, immer. Also Abendessen war völlig klar und das war auch irgendwie immer schön und wir haben wahnsinnig viel geredet dabei und auch sonntags morgens, da gab es eben noch kein Handy, was gleichzeitig auf dem Tisch lag und einen abgelenkt hat. Und also wir waren grundsätzlich sehr harmonisch. Und was meinen Vater betrifft, habe ich mir natürlich einiges abgeguckt. Weil ich finde, der hat ganz großartig die Balance geschafft zwischen einerseits echt mir immer klar zu machen, er ist komplett an meiner Seite. Und ich kann mich zu 1000% auch heute noch auf ihn verlassen. Also das heißt, er ist mit dem Herzen immer 100%ig da und gleichzeitig gab es aber auch klare Regeln. Also es gab die Regeln und die, wenn mein Vater dann streng wurde, hat es auch bei mir echt funktioniert. Also ich wollte dann auch gut sein in der Schule und ich habe mich auch an alle Abmachungen gehalten soweit, weil Ärger wollte ich nicht kriegen. Und also er hat nicht versucht, gleichzeitig noch irgendwie so cool zu sein wie mein Fußballtrainer und so stark wie Superman und so lustig wie Jerry Lewis. Er war halt mein Vater. Und das ist das, wo ich bei mir manchmal denke, dass ich merke, ich bin vielleicht manchmal auch in dieser modernen Mühle geraten, dass ich so alles sein möchte, so der Superpapa. Und dann ist man am Ende gar nicht so richtig. Also zumindest besteht die Gefahr. Und aber manchmal denke ich mir, da hätte ich vielleicht fast noch ein bisschen mehr sein sollen wie mein Vater. Das war schon ganz besonders toll. Also bin ich ihm heute noch sehr dankbar für.
Ja, und wenn man jetzt so auf deine Trennungserfahrung schaut, hat er dich wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, so wie du es gerade auch beschreibst, dann auch sehr unterstützt oder auch den Rücken gestärkt.
Ja, absolut. Also da waren meine Eltern immer beide für mich da. Gut, es ist so, die wohnen ungefähr 500 Kilometer entfernt. Das heißt, es war nicht so, dass ich eben anrufen konnte und sagen konnte, du wirst heute später, kannst du den Kleinen mal eben von der Kita abholen. Ja, genau, kennst du, ne? Das ist natürlich eine große Hilfe. Und ich sag immer wieder, wenn ich irgendwie Freunde habe, wo die Eltern ganz in der Nähe wohnen, ich sag immer, ey, du weißt nicht, wie gut du es hast. Das ist was so Schönes, für die Kinder natürlich sowieso. Aber ja, wir mussten das immer so mit Besuchen richtig organisieren. Dann sind wir wieder hingefahren oder die sind auch mal nach Berlin gekommen. Aber das ist, wie gesagt, so wie meine Eltern das gemacht haben und auch heute noch wird. Ich habe eben viel über meinen Vater gesprochen, weil es ja hier, glaube ich, primär eben um Väter geht. Wenn ich über meine Mutter jetzt sprechen würde, würde ich gar nicht mehr aufhören. So toll ist die. Also, ja, ich hatte das Glück, eben diese verdammt guten Vorbilder zu haben. Und habe ich Ihnen auch mal gesagt, ich glaube, das hat sie auch ja, sehr gerührt, weil weil ich es wirklich so empfinde. Die waren so toll und sind so toll. Und ich möchte es gerne immer noch so machen.
Jetzt noch mal kurz auf deine Trennungserfahrung. Was würdest du anderen Vätern heutzutage raten, wo gerade ein Schlussstrich gezogen wird? Ob jetzt selbst oder gezogen wird, lassen?
Ja.
Was ist dir da hängen geblieben?
Auch da spreche ich manchmal auch mit Freunden und Bekannten und Kinder und stehen kurz vor einer Trennung oder haben sich gerade getrennt. Und das wirkt alles so wahnsinnig vertraut, weil ich merke, da ist diese Energie noch da und oft diese extreme Ablehnung dem Partner oder Ex-Partner gegenüber. Ne? Und ich gebe immer ungern so schlaue Tipps vom Seitenrand irgendwie, ne? Und will dann immer nicht so altklug daherkommen, aber andererseits blicke ich so zurück und sag manchmal Freunden, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sprich mit mir, vielleicht kann ich euch da zur Seite stehen irgendwie und vielleicht kann man sehen, vielleicht kann man das Ganze so ein bisschen abfangen, weil das hinzubekommen, weil irgendwie trennt man sich ja meistens, weil einer sich trennen möchte, sind wir mal ehrlich. Ne? Einer hat sich entliebt oder ist fremdgegangen oder hat jemand anderen kennengelernt oder jedenfalls behaupte ich, in den allermeisten Fällen trennt man sich eben nicht in guten. Und dann steht das Kind oder stehen die Kinder da in der Mitte und alles. Und über dem Ganzen ist dieser Mantel des, manchmal wirklich des Hasses, dieser Ex-Partner. Boah. Und da den Fokus wieder ein bisschen auf die Kinder zu richten und das zu trennen, zu sagen, ich will eigentlich nicht, dass mein Ex oder meine Ex jetzt, ich will die eigentlich aus meinem Leben haben. Wird's ja geben, ja, diesen Impuls. Und ich will da auch eigentlich möglichst wenig Kontakt. Und ich mag auch nicht, wie er oder sie mit den Kindern umgeht. Oder es ist so wahnsinnig viel, was plötzlich dazwischen liegt. Und man hat diesen unglaublichen Frust. Aber das so ein bisschen abzuschütteln und sich vielleicht wirklich nochmal daran zu erinnern, was man gemeinsam für Pläne hatte, als man das Kind bekommen hat. Man gesagt hat, ja, wir wollen das. Ich weiß noch, wie wir uns, also die Mutter meines Sohnes und ich, wie wir uns damals versprochen haben, wir wollen die besten Eltern sein. Das war, und daran haben wir uns erinnert. Es brauchte natürlich auch seine Zeit, aber dass wir gesagt haben, hier geht's jetzt nicht mehr um uns. Wir gehen jetzt unseren Weg getrennt und werden getrennt voneinander glücklich, hoffentlich. Aber jetzt geht's um unseren Sohn und es klingt immer wahnsinnig kitschig und vielleicht auch ein bisschen einfach, wenn ich das so sage, aber diese Kurve zu kriegen, ist so wichtig und für die Kinder so toll, wenn die Eltern sich an bestimmte Regeln halten, also eben nicht schlecht bei dem Partner, den Ex-Partner sprechen, nicht vor den Kindern diese Streitereien und ja, und versuchen gemeinsam irgendwie dann doch noch so eine Allianz zu sein, wenn es um das Kind geht. Das ist verdammt hart, aber es lohnt sich einfach. Es war lang, ne?
Schön, ja. Und ich schweige tatsächlich auch einen Moment, weil ich finde, das muss im Moment nachhallen in allen Köpfen. Finde ich, weil das so wichtig ist, was du sagst. Und auch so zukunftsweisend, ja, natürlich, weil.
Ja, und ich weiß, dass das immer so ein bisschen großmütig, so aus der Perspektive dessen gesprochen ist, der das so hinter sich hat. Und ich weiß, dass viele da zu Hause, die in einer anderen Lebensphase sind, jetzt irgendwie sagen werden, ja, das sagt er so einfach. Aber was soll man denn sonst machen? Es ist einfach so wichtig. Für meinen Sohn ist das so schön zu sehen, wie seine Mutter und ich, wie wir miteinander umgehen, wie wir echte Freunde geworden sind. Jeder lebt sein Leben, aber wir sind und bleiben eben die Eltern und ich merke, wie gut ihm das tut, dass wir so miteinander umgehen, wie wir es tun.
Mhm. Dominik, ich würde ganz gerne nochmal dort ansetzen, sozusagen nach der Trennung, als deine Ex dann ins Ausland gegangen ist. Wir haben im Vorgespräch, haben wir auch schon mal über alleinerziehende Väter und getrennt erziehende Eltern gesprochen und das ist ja immer so eine Definitionssache, wann ist man alleinerziehend, wann ist man getrennt erziehend, aber tatsächlich, wenn die Partnerin, die Ex-Partnerin im Ausland ist, also weit, weit weg, muss man wirklich von alleinerziehend sprechen. So, und das waren, glaube ich, so anderthalb Jahre, wo du wirklich so, oder wo ihr beide auf euch gestellt wart.
Genau, das war eine,
Wie schaust du heute auf diese Zeit sozusagen?
Ja, also es war natürlich, wie eben angesprochen, es war eine ganz, ganz besonders intensive Zeit. Und ich will es immer gar nicht so, manchmal, glaube ich, laufen dann Väter Gefahr, das so zu dramatisieren. Und da sitzen dann irgendwie Mütter zu Hause, denken sich, alles klar, er beschreibt meinen Alltag und tut so, als sei er durch die Hölle gegangen. Aber es ist, und deshalb behaupte ich das, da unterscheiden sich alleinerziehende Mütter und Väter in vielerlei Hinsicht eben nicht. Also was einen wirklich umtreibt, ist diese verdammte Angst, die man hat, nicht immer da sein zu können. Immer, dass irgendwas passiert. Also dieses, wenn man auf der Arbeit ist und du weißt genau, du brauchst jetzt eine halbe Stunde und du siehst dann auf deinem Handy die Nummer der Schule. Da kriegst du in dem Moment, schlägt dir das Herz schon bis zum Hals und denkst, immer ist das was passiert. Und es ist auch ein paar Mal was passiert. Also wurde er auch abgeholt und einmal musste der Krankenwagen kommen und du denkst dir, also es ist niemand da, der das abfängt. Und das müssen nicht die dramatischen Momente sein. Es ist auch alleine dieses, du kommst von der Arbeit und hattest echt Scheißtag. Und du kannst es auch nicht verstecken. Also ich gebe mir größte Mühe, aber auch ich habe manchmal Tage, wo man mir, wenn ich durch die Tür komme, anmerkt, das war heute irgendwie Mist. Und dann ist aber dein Sohn zu Hause, der sich die ganze Zeit gefreut hat, dass du jetzt kommst. Na, Babysitter geht, du übernimmst. Und in dem Moment, das irgendwie wegzudrücken, weil du eben nicht sagen kannst, pass mal auf, ich muss mich mal kurz hinhauen, übernimm du mal, oder ich brauche mal kurz fünf Minuten. Es gibt ein Alter, wo die Kinder diese fünf Minuten kaum geben. Und das war genau dieses Alter. Boah, und das dann so trotzdem hinzufügen und trotzdem immer ein offenes Ohr zu haben. Es kommt ja auch, ich meine, da erzähle ich euch nichts Neues, dieses Alter, wenn die unglaublich auf einen einreden, so wie ich jetzt bei euch. Also, und die auch mit Verlaub die langweiligsten Geschichten erzählen, aber dich dabei angucken und du manchmal denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich kann es auch nicht mehr zuhören. Aber es ist ja kein anderer da und du machst es und wenn sie dann ins Bett gehen und ich dann noch mal in den Arm nehmen und ein Küsschen und dann singen wir unser Lied, das wir zigtausendmal gesungen haben von Dean Martin, und ich wusste, er schläft dann mit einem guten Gefühl ein, ja, das klingt total kitschig, aber dann hat es sich doch gelohnt, so zuzuhören, oder zumindest glaubwürdig so zu tun, als würde man zuhören die ganze Zeit.
Aber jetzt haben wir ja Schauspieler eigentlich, glaube ich, als Berufsgruppe nicht unbedingt den 9-to-5-Job.
Mhm. Ja, da hatte ich Riesenglück, was die auch da wieder. Ich habe dauernd Glück, ne? Was merke ich da?
Was ist denn anders bei dir als jetzt bei anderen?
Ich hatte das Glück, dass ich, oder habe immer noch das Glück, dass ich in der Stadt drehen darf, in der ich lebe. Und das ist für Schauspieler schon mal keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, wir drehen diese Serie in Berlin zu. Die Soko Wismar drehen wir zu fast 90% in Berlin.
Das ist ein Skandal, muss ich jetzt mal sagen.
Das ist aus. Wow. Seite 1. Ja. Und mein Büro, das Polizeirevier, befindet sich in Berlin-Adlershof. Irgendwie zwischen Große Backen, was ist da, Maischberger, The Voice of Germany. Und dazwischen sind wir irgendwie mit unserer Polizeiwache. Und und da ist es tatsächlich fast ein 9-to-5-Job. Und das ist super. Ich muss morgens, das ist heute noch so, wir frühstücken dann zusammen und dann geht er zur Schule und ich fahre aufs Revier. Und dann ist er meistens etwas früher zu Hause als ich. Freut sich, glaube ich, über die Zeit, die er endlich mal alleine ist zu Hause. Und und auch die Außendrehs drehen wir auch außerhalb von Berlin. Also da ist schon bei mir viel zusammengekommen, das funktioniert. Ja. Und wenn wir dann in Wismar drehen, war es tatsächlich oft so, dass meine Eltern dann Urlaub in Berlin gemacht haben. Und dann war er der König.
Wie häufig dreht ihr in Wismar, wenn ich so fragen darf?
Wir sind nur dreimal, also ich habe es überlegt, drei oder viermal im Jahr in Wismar und das jeweils für knapp 2 Wochen.
Okay, und da wird aber auch schon über mehrere Folgen wahrscheinlich ganz viel abgedreht an Material.
Wir drehen, wenn wir Wismar sind, immer für 4 Folgen.
Okay.
Dominik, wenn du so über dich und deinen Sohn, eure Beziehung sprichst, da hat man schon das Gefühl, ihr seid ganz schön dicke. Also da passt kein Blatt mehr zwischen. Was hat euch denn so zusammengeschweißt? Also abgesehen vielleicht mal von der Erfahrung, dass du 1,5 Jahre so komplett für ihn alleine verantwortlich warst. Gibt's da noch andere Sachen, vielleicht auch bewusst von dir so initiiert?
Es ist in der Tat so, dass wir einfach so viel miteinander gemacht haben in den letzten Jahren, dass es auch viele Dinge des täglichen Lebens gibt, wo wir uns wirklich sehr, sehr ähneln. Also zum Beispiel die Musik, lustigerweise hat mein Vater die immer gespielt und ich fand's toll. Das ist jetzt Elvis oder Sam Cooke und auch die Beatles und so. Und also hauptsächlich Sänger, die schon lange tot sind. Und ich spiele die natürlich immer noch gerne. Und mein Sohn sagt, pass dich mal, wer ist denn das? Und dann hören wir das eben. Dann hören wir so diese alten Schinken zu Hause und finden das beide toll. Also er wird mich jetzt natürlich sofort korrigieren. Inzwischen hört er auch andere Sachen, was auch super ist. Also hat er so seinen eigenen Geschmack entwickelt. Aber es gibt ganz, ganz viel. Wir sind beide Mitglied von Bayer Leverkusen. Aus der Nummer kam er leider auch nicht raus. Da bin ich seit meiner Kindheit Fan von. Und das ist er dann auch. Und er ist ein wahnsinniger Cineast geworden. Also er liebt es bestimmte Filme, er liebt bestimmte Schauspieler. Wenn ich sage, komm, wir gucken irgendwas, weiß nicht, mit Robert De Niro oder sowas, sagt er, oh, mit De Niro, ja. Also es gibt wahnsinnig viel, was uns verbindet. Also man könnte auch gehässig sagen, er hat ja keine andere Wahl.
Ja, aber interessant, ihr teilt viele Hobbys, höre ich da so raus.
Ja.
Und es könnte ja auch anders laufen. Viele Kinder versuchen ja bewusst genau das Gegenteil zu machen von ihrem Vater oder ihrer Mutter. Also jetzt ist er 15, vielleicht kommt das jetzt noch.
Ja,
aber
ich bin auf das Schlimmste vorbereitet. Ich habe mir sogar die Geo-Spezial-Pubertät, besorgt, weil ich dachte, vielleicht kann ich da noch was Schlaues lesen, dass ich auf vorbereitet bin auf all das, was auf mich zukommt. Und ich habe schon ein bisschen drin rumgeblättert und eine Sache habe ich schon gelernt. Ich soll mir immer sagen, er kann nichts dafür. Auch bin ich vorbereitet, dass wenn es hart auf hart kommt, ich erstmal durchatmen und
er kann nichts dafür. Das heißt, du gehst dann immer so die ganze Zeit durch, wo er kann nichts dafür, er kann nichts dafür, er kann nichts dafür.
Das übe ich heute schon. Und was uns ganz besonders zusammenschweißt, ich glaube, das muss ich an der Stelle sagen, ist eben, sind unsere gemeinsamen Reisen. Und das ist wirklich, kann ich immer nur allen Vätern sagen, macht es. Und es muss nicht der Cluburlaub, es ist nicht das Hotel, wo man die Kinder den ganzen Tag irgendwie ins, Kinderparadies da gibt, damit sie dann irgendwie im Kreis drehen und Bilder malen. Es ist einfach los. Einfach los und mal gucken, wo es einen hin verschlägt. Das machen wir seit vielen Jahren. Das ist für uns das Größte. Also wir reden jetzt schon die ganze Zeit von diesem Sommer 2026. Und er kommt mindestens alle 2 Tage mal und sagt, Papa, hier, da, guck mal, in der Schweiz, diesen Pass, diesen Weg, diesen Berg, wollen wir nicht dahin? Und ich sage dann immer, ja, ganz großmütig, ja, nochmal gucken. Und alleine diese Planung ist schon so toll für uns, weil dieser Moment, ja, wo wir vor 4, 5 Jahren das erste Mal ins Auto gestiegen sind, ich gesagt habe, pass auf, wir fahren jetzt Richtung Süden. Zwischendurch habe ich ihm gezeigt, wie die App geht hier, Booking.com oder irgendwas. Habe gesagt, wenn ich müde werde, suchst du uns ein Hotel. Und da hat er also eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir hatten kurz vorher Top Gun geguckt, da habe ich gesagt, okay, wir sind jetzt hier wie Maverick und Goose. Also wir haben das wahnsinnig cool gemacht für uns und haben wahnsinnig leckere Sachen geholt fürs Auto zum Essen. Haben uns vorher schon überlegt, welche 3 Fragezeichen hören wir unterwegs. Und dann haben wir die Kuscheldecke und er ein großes Kissen und dann sind wir losgedüst einfach Richtung Süden. Und das war, also bis heute reden wir davon, diese erste Fahrt wir sind dann irgendwann in Venedig gelandet, natürlich vorher durch Österreich und wir wussten wirklich morgens nie, wo wir abends schlafen werden. Und da waren wir noch am Gardasee. Wir haben immer was gefunden. Das war großartig. Und seitdem möchte er eigentlich immer nur noch das machen. Und ehrlich gesagt auch.
Wie ist das denn jetzt dann auch mal mit dem Loslassen? Also das ist ja, das kommt ja dann sicherlich auch irgendwann mal auf die, oder ach nee, das gibt's wahrscheinlich gar nicht, ne? Nein,
das
kommt nie wieder.
Nein, ich merke ja jetzt schon, wie sich das verändert, wie sich die Gespräche verändern auch, ne? Also das, was wir Väter mit kleinen Kindern, das sind so diese Badewannenmomente, jeder kennt, wenn man da sitzt und man hat so dieses besonders Zugewandte und man flappert so drauf los. Das wurde dann irgendwann, wurden das unsere Autogespräche. Also wenn wir dann weiter, wenn die Sonne untergeht und wir sind auch mit dem Wohnmobil schon einmal quer durch die USA. Das ist einfach, da erfährt man Sachen über sein Kind, die man im täglichen Leben einfach überhaupt nicht nie erfahren würde. Weil es diese Ablenkung und dieses ständige, oh, gleich muss ich noch dies machen und morgen das, weil es das einfach nicht gibt. Und man erfährt so wahnsinnig viel und man hat so unglaublich schöne Gespräche, dass das eben, das war eine ganz besondere Phase eben. Und das merke ich, geht jetzt wieder in die nächste Phase. Jetzt ist auch mal Ruhe im Karton. Jetzt, klar, ihr kennt das natürlich, ne? Die Kinder kommen aus der Schule, die Antworten werden kürzer, einsilbiger. Gut, ja, okay. Oder manche, oder Ironie ist alles. Super, Papa, ja. Also alles wird mit Ironie gemacht, ne? Und das ist die Phase. Ich finde es ja ehrlicherweise auch ganz lustig. Und das war so der Moment, wo die Stimme dann tiefer wurde. Und heute steht dieser große Kerl morgens vorm Kühlschrank und deckt den Kühlschrank ab, ne? Mit seinem Kreuz schon, was er hat, weil wir auch zusammen Sport machen oft. Und ich merke, diese Momente der tiefen Gespräche werden seltener, aber sie kommen noch. Heute sind es manchmal so politische Sachen, die er dir gerne, Papa, was sagst du dazu? Und der hat das gesagt. Und was ist eigentlich hier mit, was in Friedrich Merz? Und also, das ist total spannend. Also es verändert sich und das beobachte ich gern. Und jetzt weiß ich, wird der Moment kommen, wo er irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht auch mal so Dinge macht, von denen er mir dann überhaupt nichts erzählt. Und dann ist das
die du auch gar nicht wissen möchtest.
Ja, wahrscheinlich.
Also sieh's mal so.
Ja.
Aber man muss sagen, ihr habt irgendwie durch uns eure gemeinsame intensive Vergangenheit auch eine solide Basis, wo man immer wieder darauf zurückkommen kann, auch wenn die Sätze mal einsilbiger werden, oder? Du weißt, es geht auch anders, es ging auch anders und es kommen sicher auch wieder andere Zeiten. Also das ist was anderes, als wenn man irgendwie nicht so eine intensive Bindung zu seinem Kind hat, wenn die Pubertät vor der Tür steht.
Und das möchte ich sagen, das ist ja das große Ziel oder der große Wunsch. Selbst trotz all dieser Veränderung, man ist mal vielleicht im ersten Jahr eher Nebenfigur für sein Kind, dann ist man plötzlich der Superheld, der alles weiß und alles kann. Dann ist man plötzlich total uncool bei allem, was man macht. Also bring bloß keine Freunde nach Hause, weil Papa rennt wieder irgendwie oben ohne rum und möchte witzig sein. So dieses, gibt all diese Phasen. Und aber wenn das hängen bleibt, wenn ich das Gefühl habe, er weiß, ich bin immer 100% an seiner Seite und das sage ich ihm auch immer, es gibt für alles eine Lösung, für alles. Und du kannst dich immer auf mich verlassen. Wenn er das wirklich weiß, dann glaube ich fest daran, dass das eben genau das Fundament ist, von dem du gerade gesprochen hast. Dass man dann wirklich auch später weiß, wenn es hart auf hart kommt, kommt er. Kommt er und wird mich vielleicht teilhaben lassen an seinem Leben.
Ich finde das heute so interessant, auch mit dir zu sprechen, weil du tatsächlich so viele Phasen durchgemacht hast. Also wir sprachen von deiner eigenen Familie, wo du sagtest, das war im Grunde eine Bilderbuchfamilie. Dann hast du eine eigene kleine Familie gegründet, wo du sagtest, das war dein Traum, der ist zerbrochen. Dann wart ihr in einer Trennung, dann warst du alleinerziehend. Also du hast schon viel durch. Und jetzt aktuell ist es ja tatsächlich so, dass du wieder eine Partnerin hast, die auch zwei kleine Kinder hat. Das heißt, jetzt bist du auch noch Patchwork-Papa. Also jedes familiäre Modell, was irgendwie möglich ist, hast du schon durch.
Bei dem gelebt, ne?
Ja. Kommen wir zum Ende des Podcasts doch noch einmal kurz auf das Thema Patchwork zu sprechen. Weil das ist ja, finde ich, so ja schon das Schwierigste, was man in dem Ganzen bewerkstelligen kann, weil einfach so viele Leute daran beteiligt sind und es viele Fallstricke auch birgt. Wie ist es für dich sozusagen vom alleinerziehenden Vater plötzlich zum Patchwork-Papa zu werden?
Also es ist ja so, dass ich erstmal jetzt vorausschicken muss, dass jetzt seit vielen Jahren inzwischen schon, das habe ich ja eben auch schon gesagt mit der Mutter meines Sohnes, dass eben wirklich so ist, dass wir das so ein bisschen auf Zuruf machen. Ne? Dass wir jetzt, dass er weiß, er hat immer die Basis bei mir zu Hause und seine Mutter reist auch immer noch viel, aber wir versuchen das wirklich immer so wechselweise zu machen. Und wir kriegen das wirklich immer super hin, dass wir das absprechen. Und es ist in der Tat wahnsinnig harmonisch. Aber ja, was du jetzt angesprochen hast, ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist wirklich auch total schön, weil meine Schwester hat mal irgendwann gesagt, wenn sie klopfte mir auf die Schulter und sagte, ach, du bist doch eigentlich nichts lieber als Papa. Und da dachte ich so, ja, stimmt. Einerseits klingt es natürlich schön, das will man auch gerne über sich hören, zugegeben. Aber es ist auch einfach wirklich toll. Ne? Und Papa sein ist was Großartiges. Und ich hätte gerne noch viel mehr Kinder gehabt. Also ich habe eben von der Bill Cosby Family gesprochen, da von der Fernsehsendung. Ich weiß, also, und ich wollte unbedingt auch mal eine Tochter haben. Und da musste ich irgendwann einsehen, naja, so langsam wird's eng. Und so altersmäßig. Und ja, und dann lief mir meine neue Freundin über den Weg. Und das ist wahnsinnig toll. Und wir sind immer noch wahnsinnig verliebt. Und die hat eben zwei jüngere Kinder. Und ich finde das super. Die sind wirklich toll. Also ich weiß, man sagt offiziell ja immer, alle Kinder sind toll. Und ich weiß, jetzt könnt ihr, oute ich mich gerne und behaupte, dass es viele Kinder gibt, die ich nicht toll finde.
Aber danke, das war authentisch.
Das muss man. Ja. Und aber das sind so wunderbare, tolle Kinder. Einen Hund haben sie auch noch. Also wenn wir dann jetzt mal zusammen unterwegs sind, ja, sind wir also mindestens zu fünft. Und ich finde das super.
Okay. Aber ist die Gefahr, wenn man ein größeres Kind hat, da zu klugscheißern? Also dass du deiner Freundin sagst, so als mein Sohn in diesem Alter war, da habe ich das so und so gemacht. Oder hält man sich da tatsächlich lieber raus?
Ich glaube, wenn man clever ist, hält man sich lieber raus. Weil also das ist natürlich, wie du sagst, die große Gefahr ist, wenn zwei Erwachsene, die sich verliebt haben und ein Paar sind und alle bringen Kinder mit, aufeinanderprallen, dass irgendwann in einem Moment, wo man das Verliebtsein vielleicht gerade, wo das sagen wir mal nicht so ganz im Vordergrund steht, weil irgendwie die Kinder gerade so viel Raum einnehmen, dass vielleicht der eine denkt, Mensch, jetzt sag ihm doch mal. Jetzt gib ihr doch mal einen, oder jetzt möchte ich gerne mal übergriffig werden und vielleicht dem Kind, also wo sind die Grenzen? Wie geht man mit seinem Kind um? Wie geht man mit den Kindern der neuen Partnerin um? Man möchte da natürlich nichts falsch machen und das ist eine Herausforderung. Und ich glaube aber auch da, ich bin nicht der Vater. So, und insofern, ich versuche das immer mit ganz offenen Armen und immer der zu sein, der irgendwie da ist und. Aber versuche sozusagen meinen Bereich nicht zu überschreiten. Ich merke, da holper ich jetzt selbst ein bisschen, weil das wirklich, wirklich schwierig ist. Ihr sprecht da einen guten Punkt an. Das ist eine Herausforderung und vielleicht wird es auch mal irgendwann hier und da, weiß nicht, mal einen Streit geben. Aber bisher machen wir das sehr, sehr gut. Und es kam noch nie zu diesem Moment.
Ich glaube, es ist sehr schwer, da eine Linie zu finden.
Ja.
Die beide vertreten, ne, also es kommt natürlich auch immer auch ein bisschen auf die Vergangenheit von deiner Freundin drauf an, ne? Also welche Prägung hat sie quasi dann auch aus ihrer vorherigen Beziehung mitgenommen?
Genau. Also Ich weiß nur, wenn es um Kindererziehung geht, ich habe Freundeskreise zerbrechen sehen. Nach wirklich kleinen Kommentaren am Rande, wo es irgendwie jetzt die Kinder betroffen haben oder die Kindererziehung. Also das ist ein hochsensibles Thema.
Beliebt ist ja immer der Satz, ich lasse meine Kinder nicht impfen, oder?
Ja.
Zum genau. Beispiel.
Kriegt morgens bis abends nur Pepsi.
Oder sowas, das ist so dieses, also ich... Da haben wir wahnsinnig viel Glück, meine Freundin und ich. Wir haben da einen sehr ähnlichen Kompass, was total schön ist. Aber wir versuchen ganz viel über eben Vorleben. Ich glaube, die Kinder finden das toll, wie zu sehen, wie wir miteinander umgehen als Erwachsene. Das finde ich sowieso sehr, sehr wichtig, dass Kinder auch mal eine Beziehung erleben, funktionieren und Liebe und Herzlichkeit zwischen ihren Eltern oder zwischen überhaupt einem, ne? Und und alles andere geht bisher, also ich werde da jetzt nicht autoritär bei ihren Kindern. Ich glaube, das ist sowas, da laufe ich Gefahr, dass es dann irgendwie problematisch werden könnte. Aber bisher musste ich das auch nie und hatte nie das Bedürfnis.
Ihr werdet euren Weg finden, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich glaube auch.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marco. Sonst
ja, wir haben jetzt ja alle Familienkonstellationen durchgehechelt. Irgendwie ja, genau. Von Bilderbuch, Familie über Alleinerziehend, getrennt erziehen, Patchwork. Ich habe keine Frage mehr tatsächlich.
Sehr gut. Eine wichtige Frage haben wir aber noch. Die stellen wir, die wer unseren Podcast kennt, weiß, dass diese Frage immer jedem Gesprächspartner, jeder Gesprächspartnerin gestellt wird. Nämlich, wir haben eine echte Papas-Playlist auf Spotify. Ja. So, das ist eine ganz lange Liste mittlerweile, nach 180 Folgen. Und die wächst an von Folge zu Folge, weil wir nämlich immer unserem Gast, unsere Gästin fragen, welches Lied würdest du auf diese Liste packen? Und du hast natürlich jetzt auch die Möglichkeit, uns ein Lied zu nennen.
Ich befürchte bei Dominik, dass er uns 10 Lieder nennt, oder? Das scheint ja irgendwie eine große Leidenschaft zu sein.
Dominik darf eins und Lars darf eins. Was sind die 2?
Nein, es fällt mir wirklich sehr, sehr leicht. Gibt's nur eins für mich. Das ist von Sam Cooke, Wonderful World. Das ist, wo viele sagen, habe ich das schon mal gehört? Und dann spielt man das Lied und nach dem ersten Tag sind alle, oh ja, das. Und das ist das eingelegt und dadurch mit diesem Lied irgendwie durch die Welt gereist mit dem Auto. Das ist, und vor allen Dingen finde ich es vom Text auch so schön. Es passt auch einfach und gibt einem vielleicht so diesen Optimismus und diese Freude auch am Vatersein und an der Beziehung zu seinem Kind. Ich kann nur sagen, echt, wenn man mal einen scheiß Tag hat oder zusammen im Auto sitzt, Vater, Sohn, Vater, Tochter, Sam Cooke, Wonderful World einlegen, laut aufdrehen und alles ist gut.
Ich habe jetzt schon Ohrwurm.
Sehr gut.
Also, dieses Lied kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in einer Sache. Die ihr abonnieren könnt, genauso natürlich wie unseren Podcast. Abonnieren, bewerten und das Wichtigste ist natürlich anhören. Und wenn ihr eine Frage habt zu unserem Podcast oder zu dieser Folge, zu Dominik speziell, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß ihr immer, der Flo?
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de.
Genau, und wo wir gerade Werbung machen, Dominik, wir haben schon über Soko Wiswa gesprochen. Ich glaube, ihr dreht gerade die 21. oder 22. Staffel. Wo seid ihr gerade? Du musst selbst überlegen.
Guck mal, das ist die Frage, wo ich wirklich, ich weiß es nicht, wir sind über 20, 24, 25 sogar schon.
Wie viele Folgen hat eine Staffel? 10, ne?
Nein, es waren mal, waren mal 16, 20, 25, das wechselt jedes Jahr, also immer um die 20 Folgen. Und das geht jetzt los. Ich habe jetzt gerade Einspruchschatz gedreht in Leipzig, einen Film mit Christine Urspruch. Jetzt komme ich gerade von In aller Freundschaft, auch in Leipzig gedreht. Und und kommenden Monat geht's dann weiter mit der neuen Soko Wiswa Staffel. Dann beziehe ich wieder meinen Trailer. Der hängt übrigens auf Sam Cooke und Marilyn Monroe und Elvis. Und dann wird den Rest des Jahres, dann wird die nächste Soko Staffel dort gedreht.
Okay, das heißt, im Fernsehen kommt man um dich nicht herum? Nee, habe ich so das Gefühl jetzt, ne? Nur wird viele, viele Filme und Serien gedreht. Ansonsten, wenn man eher so Social Media affin ist, wo findet man dich? Auf welcher Plattform findet man dich am ehesten? Was ist am aktuellsten?
Ja, relativ wenig. Ich bin bei Instagram und habe dann mal, wird man sehen, hin und wieder mal so Anwandlungen, wo ich dann denke, jetzt poste ich mal was. Und das hält dann für 1-2 Tage. Und dann kann es auch wieder sein, dass ich im Monat dann verschwunden bin. Aber wenn, dann bin ich bei Instagram und ja, teile dann so ein bisschen von dem, was ich da so, was das Schauspielerleben so mit sich bringt.
Das heißt, wenn man wissen möchte, wann fängt die nächste Staffel Soko Wismar an oder wann kommt der Film mit Christine Urspruch, dann guckt man am besten bei Insta oder wo ist man auf dem aktuellen Stand?
Doch, daran versuche ich schon immer zu denken, da so Sendehinweise da zu posten.
Okay, super. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns sicher bald im Fernsehen. Also wir davor, du auf der Mattscheibe. Die Hörer hören wir in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Und ja, jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bei uns warst und dass du so offen und ehrlich so aus deinem Familien- und Papa-Leben geplaudert hast.
Ja, ich danke euch beiden. War total schön, total entspannt. Ich habe im Grunde hier mit 2 Freunden ein bisschen geplaudert. Also war wirklich, wirklich wunderschön mit euch.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Gehen wir gerne zurück, ja.
Danke.
Vielen Dank und bis bald. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.